Mein Leben geht zugrunde. Ich halte das nicht mehr aus. Alles ist zerbrochen. Das waren so Gedanken, die ich vor circa 2,5 Jahren hatte. Ich hatte mein Leben durch verschiedene Entscheidungen in eine vermeintliche Sackgasse manövriert. Und ich habe mich so vor dem Scherbenhaufen meines Lebens wiedergefunden. Und jetzt magst du vielleicht denken, okay, du bist ein junger Typ, so ich habe schlimme Sachen erlebt, was weißt du schon. Für mich war es wirklich schlimm. Ich habe Menschen verletzt und habe mich in ein Loch manövriert, wo ich ein halbes Jahr brauchte, um irgendwie stabil zu sein und circa 1,5 Jahre, um dann wirklich wieder zu sagen, okay, ich habe das für mich verarbeitet. Und in dieser Zeit bin ich auf eine Person gestoßen und das ist die Irina Albrecht, die bei uns in der Elim das Seelsorgeteam leitet und auch eine Beratungsstelle dort als eigenen Verein. Und da ging es einfach darum, mit ihr mal durch die gesamte Situation zu gehen. Und ich hatte manchmal wöchentlich 2-mal Termine dort und der Kern des Ganzen war, dass ich das, was mich bewegt hat, einfach auftue. Ich habe gemerkt, es hat nichts gebracht, die Sache für mich zu behalten und irgendwie alles schön zu reden, sondern ich brauchte dort Offenheit und Ehrlichkeit, um das Problem mal zu beleuchten, nach oben zu holen, darüber zu sprechen und einfach mal einen Zugang zu finden. Gott, irgendwie möchte ich, dass du da auch reinsprichst. Irgendwie brauche ich aber auch einen Menschen dazu, der mal mehr deine Perspektive aufzeigt, der für mich da betet, der mit mir da durchgeht. Und Irina ist auch Teil unseres Gemeindeleitungsteams und ich wusste, das ist ein guter und geschützter Rahmen, wo ich das alles offenlegen darf. Und ich wurde ganz ehrlich. Ich habe verstanden, es bringt nichts. Es ist wie, als wenn ich zum Arzt gehe und dann einfach meine Jacke anbehalten würde und sagen würde, ja, aber hier tut's weh, aber ich zeige das jetzt nicht. So, nee, das ist mir unangenehm, dass ihr jetzt da irgendwie an mir rumdoktoren. Nein, ich musste mein Oberteil ausziehen, jetzt nicht bei Irina, aber ich musste im Sinnbildlichen, wenn ich zum Arzt gehe, dann sagt der Doktor, machen Sie sich einmal frei, damit du wirklich an die Stellen jemanden heranlässt, wo es dir weh tut. Und das alles geschah in so einem Rahmen, wo ich gesehen habe, boah, okay, hier wird auch einfach verantwortungsvoll damit umgegangen und ich darf mich dem anvertrauen. Und ich habe gemerkt, wie ich Stück für Stück wieder aufgerichtet wurde, wie ich Stück für Stück einen Prozess durchlebt habe, wo ich so von Ebene zu Ebene durchgegangen bin. Dann gab es wieder bei mir Einbrüche und so, aber ich habe den Trend gesehen und ich bin in dem Ganzen immer stabiler und fester geworden. Und in diesem Kontext und auch so im Laufe meines Lebens gab es so eine Bibelstelle, die mir so immer mehr ans Herz gewachsen ist, wo ich immer mehr ein Prinzip gesehen habe, wo ich gesehen habe, boah krass, das ist nicht einfach nur so ein schöner Bibeltext, sondern da steckt tiefe Wahrheit dahinter. Wahrheit, die mich wirklich heilen kann, Wahrheit, die mich wirklich befreien kann und ich habe es auch bei anderen Menschen gesehen. Und diese Bibelstelle findet sich im Brief des Jakobus, so relativ weit hinten in der Bibel, so im 2. Teil, so die Bibel ist in 2 Teile geteilt, so das Alte Testament und das Neue. Und im Neuen Testament, da geht es dann darum, dass Jesus wirkt und dass er auch Menschen geprägt und beeinflusst hat. Und Jakobus war einer von denen. Jakobus, so nimmt man sehr, sehr wahrscheinlich an, ist der Halbbruder von Jesus gewesen, denn Maria hatte noch weitere Kinder gehabt. Und tatsächlich war es so, dass die Brüder auch erstmal an Jesus gezweifelt hatten und so, aber es gab einen Punkt, wo Jakobus gesehen hat, boah, dieser Jesus ist wirklich der, der schon immer uns versprochen wurde. Und Jakobus, muss man verstehen, ist so ein ganz pragmatischer Typ, so ein, wenn man es von außen sieht, dann ist es wahr. So ein Typ, wenn du Glauben hast, dann wird man es auch sehen. Er ist kein Theoretiker und er ist ethisch sehr, sehr klar. Und wenn man mal so durch den Jakobusbrief geht, dann ist es wie so ein Sammelsurium an, was ich euch schon immer mal sagen wollte. Weil, also ich habe mir den kompletten Brief mal dann nochmal durchgelesen in der Vorbereitung für die Predigt und ich habe gesehen, so er springt dann von einem Thema, dann ist er beim nächsten Thema, dann redet er über Reiche, dann redet er auf einmal über Arme, dann redet er über Schwache, dann redet er darüber, wenn man sündigt. Und denke ich mir so, Jakobus, bleib mal bei einer Sache, so lass uns doch mal so einen Weg gehen und dann können wir mal das nächste aufmachen vielleicht. Nee, er springt von Thema zu Thema, weil er, das ist wie so ein Weisheitsbuch, wo er sagt, ey, es gibt das Thema und dann gehen wir noch zum nächsten und dann gehen wir noch zum nächsten. Und am Ende seines Briefes schließt er mit einem Thema ab. Und zwar, wie gehe ich mit mir und wir auch miteinander um, wenn es mir mal nicht gut geht? Was ist ganz praktisch, mit Gott und Menschen durchzugehen. Und wie sehen wir einander, wenn der andere gerade Leid hat? Wenn es mir oder jedem anderem einfach gerade nicht gut geht. Und ich finde es richtig stark und ich liebe das, dass die Bibel so ehrlich ist. Weil das Leben besteht nicht nur aus Happy Clappy. Das Leben besteht auch aus Phasen, in denen wir nicht verstehen. In denen wir vielleicht sogar Leid erleben. In denen wir orientierungslos sind. Wo gefühlt niemand unser Herz gerade berühren kann. Wo wir irgendwie uns zumachen, weil wir im Schmerz sind. Weil wir einfach diesen Zugang niemandem ermöglichen wollen. Und da setzt Jakobus an und er klammert nichts aus, sondern sagt, ey, diese Phasen gibt es auch und da dürfen wir ehrlich sein. Und er beginnt diesen letzten Abschnitt seines Briefes mit: Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Leidet jemand unter euch? Jakobus steigt direkt ein. Er sagt nicht, ja, okay, vielleicht können wir noch über das und das reden oder mal so erstmal so leichten Einstieg. Er sagt, hey, leidet jemand unter euch? Dann gibt es Dinge, die gut wären zu tun. Und er bringt beides. Er sagt auch, hey, vielleicht geht's dir auch gerade gut. Vielleicht bist du guten Mutes, so im Altdeutschen so ausgedrückt. So, vielleicht bist du einfach gerade voller Freude. Und er sagt, in beiden Situationen darfst du damit zu Gott kommen. Denn er sagt einmal, du darfst für dich beten, aber du darfst auch Psalmen singen. Und Psalmen sind nichts anderes als gesungene Gebete. Wir sprechen etwas aus, wir kommen damit vor Gott und bekennen vor Menschen, wer er ist. Es gibt Psalmen, die einfach nur ein Hilferuf sind. Psalmen sind auch gesungene Gebete. Das heißt, da, wo du Dinge durchlebst, in allem darfst du zu Gott kommen. Und diese Ebene zeigt, hey, du hast für dich in deiner Eigenverantwortung einfach im Rahmen deines Glaubenslebens, deines Lebens allgemein, diesen möglichen Zugang, wo du einfach für dich bist und sagst, boah Gott, das beschäftigt mich gerade, das ist für mich gerade schwierig, das ist herausfordernd, ich brauche da Hilfe, aber du darfst auch sagen, hey Gott, mir geht es gerade einfach so gut und ich genieße den Sonnenschein und ich liebe gerade alles, was um mich herum ist. Und in beiden Phasen und Situationen, in beiden Blickwinkeln, sagt Jakobus, hey, geh da einfach im 1:1 zu Gott. Vertrau dich ihm da an und durchlebe dieses Leben in einer 1:1 Beziehung mit ihm. Und gleichzeitig gibt es eine Grenze. Weil Jakobus sagt, hey, mach das so, aber ist jemand krank unter euch, dann soll er auf einmal nicht mehr alleine da durchkämpfen, sondern dann jemanden zu sich rufen. Und wenn man mal so das Wort krank anhört, dann, also ich bin da direkt irgendwie, keine Ahnung, bei einer Fieberinfektion oder irgendwie, wenn ich dann Grippe habe oder schlimmste halt Magen-Darm, keine Ahnung. So, das ist so, wenn ich dann krank höre. Und die Sache ist, dass das Neue Testament wurde halt im Altgriechischen geschrieben und wenn jetzt der Übersetzer daran geht oder meistens so Übersetzerteams, die müssen eine Entscheidung treffen, denn Begriffe können mehrere Bedeutungen haben und hier wurde sich halt in der Übersetzung dafür entschieden, krank zu schreiben und auch andere Übersetzungen sagen, wenn jemand krank ist unter euch. Aber wenn man mal so in die Mehrbedeutungen geht, dann heißt es auch ohne Kraft, kraftlos oder schwach. Das bedeutet, dass du seelisch erschöpft sein kannst oder es sich eben auch körperlich zeigt. Also dieses krank ist, wenn du kraftlos bist, wenn du merkst, ich kann nicht mehr, wenn du merkst, boah, okay, ich habe irgendwie so ein Limit erreicht, mein Tank ist leer. Es beschreibt einen Zustand der Hilfsbedürftigkeit, etwas, wo du merkst, diese Last kann ich gerade nicht mehr alleine tragen. Das ist gerade zu viel. Irgendwie reichen meine 9 Quadratmeter Raum, in den ich immer bete, nicht aus, sondern irgendwie muss ich da noch jemanden reinlassen. Irgendwie würde es mir jetzt gerade gut tun, wenn ich damit nicht alleine bin. Also kurz, ich brauche Hilfe. Und dann sagt Jakobus, dann bleib auch nicht damit allein, sondern fang an zu rufen. Sogar so schwach, dass die Person gar nicht zu den Personen geht, zu den Menschen, die ihr helfen könnten, sondern die Person ist so schwach, dass sie zu sich rufen lässt. Das spricht von einem Zustand der wirklich fast schon absoluten Hilfsbedürftigkeit. Und wen ruft jetzt diese Person? Hier steht, rufe die Ältesten der Gemeinde. Und an dem Begriff habe ich mir so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Ich bin in einer kleinen Gemeinde aufgewachsen. Mein Papa hat eine Gemeinde gegründet und wir waren dort 10 Personen. 9 Personen waren unsere Familie. Und wir hatten eine betagte Schwester, die Oma Frieda haben wir sie alle genannt. Sie war so das treue Mitglied und wir sind Wochen, Monate tatsächlich zu 10 unterwegs gewesen. Mal kamen Besucher und Gäste. Also ihr seid eine Riesen-Church. Ihr seid eine Riesen-Church. Ihr seid das 4-, 5-, 6-fache von dem, was ich so erlebt habe. Ihr seid wirklich riesig. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt die Ältesten der Gemeinde rufen, wenn es jemandem schlecht geht. Ich hätte damals sagen sollen, Papa, ich habe in der Bibel gelesen und ich glaube, wir sollten Oma Frieda zu jedem schicken, der jetzt gerade irgendwie ein bisschen Probleme hat. So, wir holen sie aus dem Altersheim, wir fahren sie überall rum und dann werden Wunder und Zeichen geschehen. Das ist das, was Gott uns doch hier versprochen hat. Und ich wurde eines Besseren belehrt, also wir haben es nicht so gelebt tatsächlich. Und Älteste der Gemeinde war damals in der jüdischen Kultur, das waren Menschen, die durch ihren Wandel angesehen waren. Sie haben durch ihren Lebenswandel einen Charakter bewiesen, wo man sagt, ey, das sind Menschen, die sind tragfähig. Und das waren Menschen, die dann eine bestimmte Stellung auch in der Gesellschaft hatten. Sie waren anerkannt. Sie haben zum Beispiel bei Grundstücksverkäufen, waren sie als Zeugen dort. Sie hatten juristisch auch eine Tragweite. Das heißt, das waren Menschen, die standen im Leben und sie waren durch die Gemeinschaft anerkannt. Diese Menschen, denen können wir uns anvertrauen. Die rufen wir als Zeugen hinzu. Sie sind juristisch auch tragfähig. Also sie sind jemand, wenn die was sagen, dann hat es Gewicht. Sie haben auch auf die Ordnung geachtet, sie haben auf die Tradition geachtet, sie haben die Kultur bewahrt und waren in dem auch irgendwo ein Maßstab für die Gemeinschaft. Reife war doch die Voraussetzung und die Verantwortung, die sie getragen haben, war das Merkmal. Nochmal, das ist so eine Punchline. Also Reife ist die Voraussetzung und Verantwortung ist dann erst das Merkmal. Ihr habt hier zum Beispiel Allah als euren Gemeindeleiter einen super, super tollen, coolen Typen, einfach nur herzlich. Und ich persönlich glaube, und ich weiß es auch, dass man nicht einfach irgendjemanden einsetzt, sondern ich glaube, dass Gott darauf schaut, boah, ich kann ihm wirklich Dinge anvertrauen, da ist eine Reife da, ist ein Wachstum geschehen und dann kommt Verantwortung mit dem. Und das ist ein Prinzip, das Gott immer wieder bestätigt. Das ist jetzt gerade so out of Skript so, aber wenn wir mal so in die Bibelgeschichte gucken, dann sehen wir immer wieder Menschen, die hatten Berufung, aber keinen Charakter und dann kam Chaos. Wenn wir zum Beispiel Simson angucken, er hatte eine riesen Berufung und er ist in dem auch mit Gott unterwegs gewesen, nicht alles perfekt durchgespielt und wir sehen, dass auf diese Berufung aber ein Charakter getroffen ist, der relativ schwierig war und es kam zu Chaos. Aber da, wo tragfähige Menschen im Reich Gottes unterwegs sind, da wachsen Dinge, da blühen sie auf. Und das sind diese Ältesten der Gemeinde, die bestätigt sind in dem, wo sie wandeln. Und nichts anderes sehen wir auch so in der Entstehung der Gemeinde, dass so als Jesus dann gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren war und sich so die Christen in Gemeinschaften versammelt haben und sich so Kirchen gegründet haben, da wurde irgendwann auch gesagt, ey, es gibt diese 12 Apostel, aber wir brauchen mehr Menschen, die das alles mittragen. Wir brauchen ganz praktische Hilfe. Lass uns jetzt Menschen aus unserer Mitte holen, die tragfähig sind. Und da wurde auf sowas geachtet wie die, die geistlich reif sind, die bewährt sind, die Verantwortung übernehmen können. Und lass uns denen doch dann bestimmte Aufgaben übertragen. Und aus der Gemeinde, aus der ich komme, aus der Elim Hannover, da leben wir das auch so, dass wir sagen, hey, wenn jemand zum Beispiel in eine Leitungsposition kommt oder in der Gemeinde angestellt wird oder eine Bereichsleitung benimmt, dann wird er durch die Gemeinde bestätigt. Das ist nicht jemand, der sagt, ach, ich würde mal gerne und so und dann, ja, okay, siehst ganz gut aus, keine Ahnung, bist schon seit 2 Wochen da, das können wir mal machen, sondern das ist, dass jemand durch seinen Wandel bestätigt wird und dann wird gesagt, hey, lass uns das mal bewegen, lass uns das beobachten und dann gibt es eine Mitgliederversammlung und dann hatten wir Gemeindewahlen und dann war es okay, du bist bestätigt. Und das ist ein Prinzip, was wir biblisch einfach mittragen. Und da, wo ich damals bei Irina dann war, da hatte ich diesen geschützten Rahmen. Ich hatte eine Person, die auch in der Gemeindeleitung war, die durch die Kirche auch bestätigt wurde in ihrem Amt. Und dort durfte ich Dinge angehen, die existenziell waren. Ich hatte einen geschützten Rahmen, wo ich alles offenlegen durfte. Und gerade da, wo es um tiefe Themen geht, braucht es diesen sicheren Rahmen, in dem ich mich öffnen kann. Und das war jetzt wichtig zu verstehen einmal, um wen geht es überhaupt? Es geht um diesen Schwachen, es geht so um die Ältesten. Und jetzt steht da, und sie sollen ihn mit Öl salben im Namen des Herrn und beten. Das Gebet, da haben wir es wieder. Es ist so ein Hinwenden des Kraftlosen zu Gott. Es ist etwas, wie wir auch schon am Anfang hatten, okay, ich darf für mich Dinge bewegen und ich möchte es auch und ich bringe es vor Gott. Und jetzt steht da, diese Ältesten sollen beten und sich hinwenden zu Gott für diesen Ermatteten. Und zu der Bedeutung des Gebets im Kern kommen wir noch. Was ich spannend fand, war das Salben mit Öl. Weil ich bin aufgewachsen, so im russlanddeutschen Kontext, und ich wusste, so unter der Kanzel gab es immer so eine kleine, so eine Ölflasche und keine Ahnung, die ist extra aus Israel importiert und irgendwo Olivenbäume da gepresst und dann hierher gebracht und es riecht ganz besonders und so. Ich habe das nie in Anspruch genommen oder so, aber ich wusste immer, oh, das gibt's so. Das ist auf jeden Fall, aber weiß ich nicht wofür und so. Ne? Ist jetzt nicht irgendwie Magic oder so, aber irgendwie benutzen die das da. Und wenn wir mal in die Bibel gucken, dann ist das Wort erstmal normales Olivenöl, fast schon alltagsgebräuchlich. Die sollen jetzt kommen und mit Öl salben. Aber wenn wir in das Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass Öl eine ganz besondere Bedeutung hat. Es wurden damit Könige eingesetzt, es wurden damit Priester eingesetzt. Und auch im Neuen Testament sehen wir, dass das Öl auch für den Heiligen Geist gebraucht wird. Da ist also eine Dimension, die weit darüber hinausgeht, was einfach nur alltagsgebräuchlich ist. Das ist nicht das gut und günstig Öl, was man jetzt irgendwie, nee, da steht eine Bedeutung dahinter. Und das Öl ist Teil dieser geistlichen Handlung, in der Gott den Menschen heilend begegnet. Und ich finde es halt spannend, weil ich dann so daran denken musste, wir feiern Abendmahl. Und an sich, was nehmen wir zu uns? Traubensaft und eine Oblate oder Brot? Das ist doch erstmal auch was Alltagsgebräuchliches. Ich kann es bei Kombi oder Edeka oder Netto kaufen, aber wir verstehen doch, dass da irgendeine Dimension dahinter ist. Und wenn wir das Abendmahl feiern, wir nehmen im Gedenken den Traubensaft, wir nehmen die Oblate, weil wir wissen, was wir damit gerade feiern. Und da ist eine Dimension dahinter, dass wir ganzheitlich erfahren, wir schmecken, wir riechen, wir sehen. Und es hilft uns, Dinge zu verstehen und anzunehmen und wieder auf eine andere Ebene, auf einer anderen Ebene das zu erfahren. Und nicht einfach sich das anzuhören, sondern Gott hat das so eingebaut, dass er sagt, hey, nehmt das und gedenkt daran, was ich für euch getan habe. Und dann sagt Jakobus, und das alles soll geschehen, im Namen des Herrn. Und das ist spannend, weil wenn ich jetzt bete und sage im Namen des Herrn, dann passiert es. Oder und ich stelle mir das so vor, wenn damals im Römischen Reich Soldaten kamen und da ist irgendetwas vorgefallen und dann ruft einer im Namen des Kaisers, dann ist es egal, wer da ist, dann ist es egal, wie er aussieht, egal, wie groß er ist, da ist eine Autorität hinter ihm. Da wird keiner anfangen zu diskutieren. Und das bedeutet, dass wenn dann diese Menschen kommen und für die Person beten und sie beten in der Autorität Gottes, sie beten nicht, weil sie so großartig sind, sondern weil sie wissen, in wessen Namen sie beten. Wir hatten letztens ein Meeting vom Predigerteam aus und ich sollte oder soll eine Person anfragen, ob sie bei uns referieren kann für ein Seminar und eine Predigt machen und ich kenne die Person nicht. Und Albert meinte, ja, das ist in Ordnung und du darfst sie auch anfragen, aber sag, dass du mich kennst und dass du wegen mir darum gebeten hast. Und dann habe ich gesagt, Albert, alles klar, ich werde in deinem Namen bitten und dann werde ich bekommen, was ich brauche. Und ungefähr so ist das. Ich bitte, wenn ich für diese Person bete, wenn für sie gebetet wird, wird im Namen des Herrn gebetet. Und das ist etwas anderes, als wenn ich einfach sage, ja, ich weiß nicht mehr, wer dieser Gott ist und keine Ahnung, aber ich versuch's mal, sondern nein, ich weiß, da steht eine Autorität dahinter. Also, Wir halten fest, für sich beten und Dinge mit Gott bewegen. Es gibt eine Grenze, ich hole mir Menschen, ich kann das nicht alleine. Ich lasse für mich beten, ich erfahre ganzheitlich und ich gehe in dem Ganzen mit einer Offenheit um und sage, boah, ich brauche Hilfe. Und dann vertieft das Jakobus und ergänzt noch und er sagt ab Vers 15, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen oder gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Okay, das war jetzt alles ein bisschen viel. Wir haben irgendwie Gebet des Glaubens, wir haben wieder den Kranken, wir haben Sündenvergebung, wir haben Aufrichtung. Und lass uns einfach mal bei der Hauptperson starten und dann wird sich alles so einordnen. Wir haben hier wieder diesen Kranken. Aber tatsächlich steht hier im Urtext ein anderes Wort, das dem Ähnliches aber doch anders ist. Hier geht es um einen Ermüdeten oder Ermatteten. Es ist sinnbildlich wie ein Soldat, der mit 40 Kilo Gepäck den ganzen Tag marschiert ist und er bricht zusammen. Er kann einfach nicht mehr. Er ist am Boden. Es ist für ihn komplett nicht mehr möglich aufzustehen. Er ist innerlich leer. Er ist vollkommen ermüdet und ermattet. Er ist nicht einfach nur krank und hat Fieber. Diese Person ist existenziell bedroht. Und er ist an einem Punkt, wo er sagt, ich brauche wieder Menschen. Ich kann nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Der Person geht es also milde gesagt nicht so gut. Und dann sehen wir auch noch, dass das Ganze irgendetwas mit Sünden zu tun hat und Übertretung. Und ich weiß nicht, aus welchem Kontext du kommst oder vielleicht hast du mal irgendwas gehört und boah, vielleicht hat jetzt, wenn jemand krank ist, Gott den dann bestraft mit Krankheit, weil da ist Sünde und so. Und wir sind die ganze Zeit in dieser kleinen Situation. Wir sehen diesen Kranken, wir sehen vielleicht so einen Raum, wir sehen dann, wie die Ältesten da hinkommen und da wird gebetet. Und wir sind gerade wie unter so einem Mikroskop in dieser einen kleinen Situation. Und ich glaube, wir müssen einmal ein bisschen herauszoomen. Wir müssen einmal so einen Schritt zurück machen und mal über etwas anderes nachdenken. Und zwar, wenn hier über Sünde gesprochen wird, dann brauchen wir ein gesamtes Bild von dem, was Jakobus hier eigentlich meint. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und er schuf es gut und er schafft ein schönes Umfeld und er setzt dann in diesen Garten den Menschen hinein und dieser Mensch ist dafür bestimmt, in einer guten und vollkommen erfüllenden Beziehung mit dem Schöpfer zu leben. Gott schafft sich ein Gegenüber und setzt den Menschen rein, damit auch dieser Mensch anfängt, in Beziehung zu leben und Gott gibt auch einen Auftrag, einen Sinn und einen Zweck, hey, lass uns zusammen in Beziehung leben und verwalte das, was ich dir gebe, gut. Bringe du zum Aufblühen, schaffe du Neues, sei kreativ, bringe Leben in das hinein, wo ich dich reingesetzt habe. Und der Mensch geht so durch seinen Alltag, lebt mit Gott in der Beziehung, Gott gibt dem Gegenüber nochmal ein Gegenüber und schafft eine Frau aus dem Menschen heraus. Und es geht dem Menschen eigentlich gut und er braucht nichts weiter, blüht auf und wächst. Aber dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo der Mensch sagt, weißt du was, ich glaube, ich brauche dich nicht mehr. Ich will jetzt entscheiden, was gut für mich ist und was böse für mich ist. Ich brauche nicht jemanden, der über mir steht, so eine Autorität, der mir sagt, was ich zu tun habe. Ich will das jetzt mal alleine machen. Und Gott sagt selbst von sich, dass er das Leben ist. Er ist der Lebensgeber und er produziert das, was er selbst ist. Mit seinen ganzen Eigenschaften. Und jetzt sagt der Mensch, ich will mich von dem, der Leben gibt, absondern. Ich will mich entheiligen. Ich will nicht mehr dort sein. Und das ist da, wo der Mensch sich vom Leben selbst abkoppelt und so langsam, aber sehr sicher den Weg der Zerstörung geht. Und der Mensch ist dafür geschaffen, er hat das Ziel, mit Gott in einer erfüllenden Beziehung zu leben und Leben weiterzugeben. Aber der Mensch verfehlt jetzt das Ziel. Er schießt daneben, er erreicht es nicht mehr. Und das ist das Wort, was im Urtext als Zielverfehlung mit Sünde übersetzt wird. Das ist der Kern der Sünde. Wenn es darum geht, so, ey, wenn du dich mal fragst, boah, ist das Sünde, kann ich das noch machen, kann ich das noch machen? Frag dich einfach, boah, Gott, du hast einen guten Plan für mein Leben. Du hast etwas Gutes für mich vorbereitet. Entspricht das gerade deinem Gedanken oder nicht? Das eine ist vollkommen gut und das andere ist einfach nur Zielverfehlung, also Sünde. Schau, ob das, was du tust, Leben hervorbringt oder nicht und dann wirst du verstehen, boah Gott, das ist dein Wille für mein Leben. Das ist gut, das ist schön, das ist Leben, das schmeckt nach Vollkommenheit. Und schon siehst du, boah, das ist das, wofür ich da bin. Und dann kann es sein, dass dieser Weg dich zu etwas bringt, was dich irgendwann in so eine Situation führt. Irgendwann in zerbrochenen Beziehungen, irgendwann mit Scherbenhaufen vor seinem Leben durch schlechte Entscheidungen. Irgendwann, um zu versuchen, alles aus diesem Leben rauszuholen, weil du glaubst, nach 80, 90 Jahren ist es vorbei. Und dann kannst du an einen Punkt kommen, wo du sagst, boah, dann liegst du da depressiv und weißt nicht mehr weder ein noch aus, weil du alles daran setzt, möglichst aus diesem Leben alles rauszuziehen, weil Gott gar keine Rolle für dich spielt vielleicht. Und jetzt sagt Jakobus, bekennt einander eure Zielverfehlung, sprecht miteinander, geht in das Gespräch und in Offenheit, damit ihr geheilt werdet. Das bedeutet, dass Ehrlichkeit eine Grundlage ist, um in diesen Prozess zu kommen. Und er sagt, hey, geht einander damit offen um. Und das ist kein komisches Hokuspokus, spirituelles Ding, sondern selbst wenn Menschen nicht mit Gott unterwegs sind, dieses Prinzip von dem, seine Fehler zu besprechen, kennen wir auch aus dem Bereich der Psychologie oder der, weiß ich nicht, was es noch alles gibt, so Therapie. Da geht jemand, legt sich da auf die Couch und dann erzählt er und dann sagt der, wer auch immer da ist, erzählen Sie mal, wie geht's Ihnen? Und dann fängt er nicht an zu erzählen, ja, ich genieße das Leben, ich fahre einen schönen Porsche, ist alles schön und so. Ich wollte einfach mal darüber reden, wie gut mein Leben ist. Nein, wir verstehen, dass auch da Menschen einfach etwas wollen und deswegen offen werden. Sie erzählen plötzlich über ihre Probleme, sie werden ehrlich und irgendwie tut es ihnen sogar gut, mal in diesen Austausch zu gehen und einfach mal das offen zu legen. Und das ist ein Prinzip, was die Menschheit irgendwo verstanden hat. Wenn Jakobus aber darüber spricht, einander in diesem Rahmen die Sünden zu bekennen, dann ist es mehr als ein psychologischer Handgriff. Es ist etwas, wo ich mit anderen Menschen meine Schwachheiten zusammen vor Gott bringe und einfach sage, Gott, ich bringe das jetzt ins Licht. Meine Schwachheiten, meine Schwierigkeiten und ich möchte das vor dich legen und ich lasse mir helfen, ich lasse für mich beten und ich lasse in mir diesen Raum dann frei werden für das, dass Gott reinsprechen darf. Und Gott wirkt durch verschiedene Dinge. Er wirkt durch Menschen, die in unserem Leben mit uns unterwegs sind, wo wir ehrlich werden können. Das ist mega, mega wichtig. Und Jakobus macht deutlich, dass es aber auch für eine tiefe, geistliche, seelische Wiederherstellung einfach diesen guten und geschützten Rahmen braucht. Und dann ist da noch so dieses Gebet des Glaubens. Also ein Gebet, dass wirklich in der Autorität und auch da von anderen Menschen gesprochen wird. Ich glaube, Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, dass gerade in schwierigen Zeiten das Wort Gottes in meinem Herzen kleiner sein kann als in dem Mund meines Bruders. Das Wort Gottes kann in einigen Momenten kleiner in meinem Herzen sein, als wenn jemand anders mir das zuspricht, mir wieder Wahrheit in das Leben hineinlädt. Und deswegen hat Gott uns niemals als Einzelgänger in diese Welt gesetzt, sondern in die Gemeinschaft gegeben. Und ich zum Beispiel kann für mich sprechen, ich bin so privilegiert, weil ich habe in meiner Church, in meiner Kirche einfach nochmal einen Kreis an Männern. Wir laufen zu viert durch das Leben, wir treffen uns alle 2 Wochen. Und da ist immer Deep Talk, da ist immer ehrlich, da ist immer erst Update, wie geht's dir, womit kämpfst du gerade, was ist gerade schwierig und uns reichen 7 Stunden nicht aus, weil wir einfach sowas von auspacken und es ist so ein Genuss und wir gehen durchs Gebet, wir gehen in Ehrlichkeit um und wir sehen, wie Gott reinwirkt. Wir sehen, wie Zeichen und Wunder geschehen und wir sehen, wie Situationen wirklich geändert werden, weil wir das einfach miteinander durchgehen und vor Gott bringen. Und Jakobus sagt, dieses Gebet wird wieder aufrichten. Und da steht, Gott wird wieder aufrichten. Gott ist derjenige, der dann diese Wiederherstellung bringt, der in diesen Prozess hineintritt. Und deswegen ist Gebet nicht einfach nur etwas, wo ich dann irgendwie Glauben produziere und Dinge einfach ausspreche, sondern man kann sich Gebet wie einen geschaffenen Raum vorstellen, wo wir Raum schaffen dafür, dass der Geist Gottes dort hineinwirken kann und dass er dort dann sein Werk tut. Weil Gott wird dann in dem diesen Ermüdeten, Ermatteten wieder aufrichten. Es ist Gottes Wirken. Und wenn wir dann sehen, wie Gott Dinge tut und darauf zurückschauen, können wir nichts anderes, als ihm einfach nur zu danken. Und ich persönlich glaube, wir werden irgendwann mal, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, vor seinen Thron kommen und ich werde zu ihm gehen und ich werde sagen, Gott, das war alles von dir, es war alles durch dich, es war alles zu dir hin. Und ich bin dankbar und ich bin privilegiert, das mit dir durchgegangen zu sein. Aber du hast wieder aufgerichtet, du hast die Offenheit geschenkt und du bist derjenige, der mich in dieses Setting gesetzt hat. Und ich will es kurz machen, dann spricht Jakobus noch über Elia und ich dachte mir, okay, was hat Elia jetzt mit dieser ganzen Situation zu tun? Und runtergebrochen einfach, Elia war erstmal ein Mensch wie du und ich. Er war einfach erstmal nur wie du und ich. Es lag aber eine Berufung auf diesem Menschen und er hat unangenehme Sachen ausgesprochen in das Volk, weil es sich von Gott abgewandt hatte. Und er war aber repräsentativ dafür, was Gott dem Volk sagen wollte. Und da gab es einen Punkt, wo er gesagt hat, hey, er geht zum König und er sagt, ey, das Land wird jetzt 3,5 Jahre, es wird keinen Regen mehr sehen. Und er hat gebetet und es ist so passiert. Und nach einiger Zeit, nach den 3,5 Jahren, hat Elia sich wieder zurückgezogen und er hat gebetet, inständig, mehrmals. Und auf sein Gebet hin hat es wieder geregnet. Elia betete in seinem Auftrag, in seiner Rolle, in seiner Verantwortung. Und er war auch mit Fehlern und Schwachheiten behaftet. Er war so wie du und ich. Aber die Autorität Gottes lag dahinter und es liegt eine Kraft und Macht im Gebet. Und die Verantwortung des Betenden liegt nicht darin, Wirkung zu erzeugen, sondern einen Raum zu schaffen, wo Gott wirken kann. Die Verantwortung des Betenden liegt nicht darin, Wirkung zu erzeugen, sondern einen Raum zu schaffen, wo Gott hineinwirken kann. Und das alles, was wir jetzt uns angehört haben, zeigt einen Lebensstil, den wir gehen. Das ist nicht eine Situation so, ah, jetzt haben wir da wieder einen Müden, jetzt haben wir einen Ermatteten, einen Schwachen. Also wenn ich so unsere Vierer-Männertruppe angucke, dann müssten wir irgendwie konstant sagen, Alter, du bist ja nur ermüdet, nur ermattet, bist irgendwie dauerhaft krank. So. Es ist ein Lebensstil, der davon geprägt ist, in Ehrlichkeit unterwegs zu sein, dass du deine Grenzen anerkennst, dass du in den Austausch kommst und in Beziehung gehst, dass du Nähe zulässt, dass du deine Schwachheiten und deine Probleme in einem geschützten Rahmen offenbarst und dass wir verstehen, dass Gebet ein geschaffener Raum ist, wo Gott hineinwirken kann, wo es nicht um meinen großen Glauben geht, sondern um meinen Glauben an einen großen Gott, wo es nur darum geht, dass ich verstehe, auch wenn ich gerade eigentlich sowas von am Zweifeln und am Verzweifeln bin, ich habe einen Gott, der groß ist. Ich habe etwas Tragfähiges in meinem Leben und es gibt Momente, da schaffe ich es vielleicht nicht zu glauben. Und dann brauche ich jemanden, der mit Gewicht Gottes Wort in mein Leben ausspricht und Raum schafft durch Gebet. Es ist wie eine ständige Kurskorrektur. Es ist eine Kurskorrektur, die mich immer wieder begleiten wird. Und Jakobus schließt dann seinen Brief so ab. Und er formuliert es so: Meine Brüder und Schwestern, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Jakobus gibt also hier dem Ganzen, was wir gehört haben, einen Namen. Und er sagt, es gibt einen guten Plan. Es gibt eine Idee Gottes für dein Leben. Und das ist das, was Jakobus objektiv als Wahrheit betrachtet. Wo du nicht unter falscher Beeinflussung bist, irgendwelche Lügen glaubst, die am Ende irgendwie nur Tod und Leid hervorbringen und danach schmecken, sondern es gibt eine gute, objektive Wahrheit, einen guten Plan, etwas, was wahr ist für dein Leben und was dich zum Leben hinführen wird. Und man kann von diesem Weg abirren. Weil er sagt nicht für den ganz unwahrscheinlichen Fall, sondern er sagt, hey, also wenn jemand unter euch das erlebt, wenn es passiert, und es kann vorkommen, dann sei dir gewiss, dass derjenige, der dort hineintritt und diesen Bruder, diese Schwester davon zurückführt, sogar die Seele vom Tod erretten kann. Und wenn wir glauben, dass das Leben mit Gott wirklich Leben bedeutet und alles andere tot ist, dann bedeutet das, ey, dadurch, dass du mit jemandem da durchgehst und wieder die Wahrheiten Gottes hineinsprichst, dass du ihn wieder zum Leben zurückführen kannst. Und was wir gesehen haben, ist ein Lebensstil mit ständiger Kurskorrektur, mit einem Stil, wo wir sehen, wir können uns verlaufen und vielleicht werden wir uns auch verlaufen. Aber Gott hat alles schon eingeplant. Gott ist nicht überrascht von unserem Versagen. Er ist mit allem schon gedanklich durchgegangen und ich werde ihn mit meiner nächstgrößtmöglichen Fehlentscheidung wieder mal nicht überraschen. Aber er hat mich bereits versorgt und gesegnet mit Menschen, die mich umgeben. Und dann sagt Jakobus hier, und er wird helfen, eine Menge von Sünden zuzudecken. Und eine Menge ist nicht hier im Sinn zu verstehen von 1, 2, 3, 4, 17, 18, sondern eine Menge bedeutet eine angesammelte Gesamtheit von Sünden. Es bedeutet, egal was, egal wie viel, egal wie tief, egal wie gravierend, egal wie schlimm, da ist Gnade. Und man kann sich das vorstellen wie so ein kleines Feuer im Raum. Und das ist so diese Sünde, die irgendwie da ist. Vielleicht ist dir manchmal kalt und du denkst dir, oh, ist sogar ganz schön, sich daran zu wärmen. So ein bisschen Missgunst, so ein bisschen Neid, so ein bisschen nicht gönnen, so ein bisschen lästern. Ist manchmal ganz angenehm, ein bisschen warm. Aber du befindest dich in diesem Raum und plötzlich merkst du, wie das Feuer sich ausbreitet. Und wie es das Potenzial hat, dein Leben zu zerstören. Sünde ist nichts anderes als ein verheerendes Feuer, was anfängt, die Lebensbereiche im Leben eines Menschen aufzufressen. Und Jakobus sagt, hey, das, was du mit Gott erleben kannst, hat das Potenzial, eine Menge, eine angesammelte Gesamtheit von Sünden zuzudecken. Und das ist wie eine riesen Löschdecke, die zusammen über dieses Feuer geworfen wird. Und wo dieses Feuer das Potenzial verliert, in deinem Leben Bereiche einzunehmen. Da geht es dann nicht darum, dich zur Schau zu stellen und zu sagen, ach, guck mal, was der alles gemacht hat. Guck mal, wie schlecht diese Person ist. Sondern wir sind gemeinsam unterwegs. Und wir dürfen oft miteinander sein, um dann Sünde zuzudecken. Und das darf diese Botschaft für heute sein. Und das darfst du in deinem Herzen reinsprechen lassen. Gott ist nicht ein Gott, der hinterherläuft und dich auf deine Sünden hinweist und der Gefallen daran hätte, irgendwie alles jetzt zu richten, was du in deinem Leben falsch gemacht hast. Sein Herz brennt dafür, in dein Herz einzuziehen, um mit Menschen die Konsequenzen der Sünden zuzudecken, um in dem Freiheit zu schenken, um Klarheit zu geben, um das Feuer, das das Potenzial hat, deinen Blick zu vernebeln, deine Lebensbereiche anzugreifen, zuzudecken. Und ich möchte dich heute bitten, begib dich in diesen guten Rahmen. Geh da nicht alleine durch. Vertrau dich Menschen an. Und wir werden heute auch wieder, und jeden Gottesdienst habt ihr die Möglichkeit, zum Gebetsteam zu gehen. Und das sind durch die Gemeinde eingesetzte Menschen. Da ist eine Autorität und eine Tragweite dahinter. Und wenn du etwas hast, wo du sagst, boah, ich kann da irgendwie nicht alleine, ich habe da etwas, ich schaffe es irgendwie nicht. Dann nimm das in Anspruch. Das sind Menschen, die lieben es, mit dir ins Gebet zu gehen. Du darfst da mit einer Offenheit rangehen. Es ist ein geschützter Rahmen. Du darfst für dich beten lassen. Das ist etwas nicht, wo wir Wirkung erzeugen, sondern wo wir Gott einen Raum geben und ihn einladen, darin zu wirken. Und ich bin, seitdem ich denken kann, seitdem ich 6, 7 bin, sagen wir mal, bin ich irgendwie kognitiv so unterwegs, dass ich weiß, was ich tue. Und ich bin christlich aufgewachsen. Und ich habe wirklich 20 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum sollen wir beten füreinander? Gott, du weißt alles. Was soll ich dir noch erzählen? Du weißt doch, dass meine Schwester krank ist. Du weißt doch, dass der gerade einen Autounfall hatte. Du siehst doch die finanzielle Not. Du siehst doch meine Situation. Warum muss ich dir irgendetwas erzählen? Und ich musste es mir so erklären, dass Gott einfach gerne einen Umweg geht. Er geht diesen Umweg durch mich und durch dich. Er möchte, dass du für Menschen betest. Er sagt, ihr bittet und dann empfangt ihr. Und er sagt sogar an einer anderen Stelle, weil ihr nicht bittet, bekommt ihr nicht. Es ist also etwas, wo Gott sagt, hey, bete füreinander. Wie oft sehen wir in der Bibel, dass da Menschen sind, die sind krank. Und erst dadurch, dass sich Menschen, die an Gott glauben, in ihre Richtung bewegen, sie berühren und sagen, hey, im Namen Jesu sei geheilt. Jesus kommt selber an einen Ort, wo tausende Kranke sind, aber er geht zu einer Person, er berührt sie und sie wird geheilt. Es ist nicht einfach so, dass tausende gesund wurden in dem Moment, sondern Jesus hat gesagt, hey, durch mich wirst du jetzt geheilt werden. Und wir glauben daran, dass Gott heute noch Wunder tut. Und wenn du dich für ihn entscheidest, dann möchte er Raum in dir einnehmen, in deinem Herzensraum. Und er möchte durch dich Menschen erreichen. Und er möchte, dass du anfängst, füreinander zu beten. Und deswegen hatten wir heute auch eine Gebetszeit, die angeleitet wurde. Komm mit deinen Anliegen zu den Menschen, die mit Gott unterwegs sind, und geh nicht alleine durch. Gott hat einen echt guten Plan für dein Leben. Und vielleicht sitzt du gerade hier und sagst, ey, das klingt gut. Ich habe schon mal ein bisschen was von Gott gehört, aber irgendwie, ich glaube, da ist mehr. Ich glaube, ich habe da etwas in mir, was nicht ausgefüllt ist. Ich glaube, ich versuche selber, die Dinge zu bewegen, aber ich merke, da ist eine Grenze. Ich merke, ich kann nicht mehr. Ich merke, ich habe mein Level erreicht. Und deswegen möchte ich jetzt die Einladung aussprechen. Wenn du heute hier bist, dann ist das für dich. Und ich lade uns ein, dass wir einmal die Augen schließen oder auf den Boden gucken, um einfach so ein bisschen Privatsphäre zu schaffen. Und beweg das mal in deinem Herzen. Ob nicht vielleicht gerade Jesus einfach an deine Herzenstür klopft und sagt, hey, ich bin heute für dich da. Das ist kein Zufall, dass du hier bist. Es ist gut, dass du da bist. Und ich werde nicht aufhören, dir hinterherzulaufen, und ich werde immer wieder in dein Leben reinsprechen. Aber bitte sei nicht alleine unterwegs. Lass mich da rein. Ich habe eine gute Idee für dein Leben. Und wenn du heute hier bist und du möchtest heute eine Entscheidung treffen, um mit Jesus durch das Leben zu gehen und ihn einzuladen, dann darfst du jetzt gerne die Hand heben. Und darfst du es als Zeichen für dich, als Bekräftigung machen und sagen, hey, das ist mein Tag. Ich möchte heute diesen Schritt gehen. Ich bin bereit, ich bin offen. Ich will es probieren. Und ich gebe uns noch so einen ganz kleinen Moment. Und vielleicht bewegst du es in deinem Herzen. Und auch wenn jetzt kein Handzeichen da war, Gott sieht das Herz. Und ich möchte jetzt einmal gemeinsam mit euch ein Gebet beten, weil vielleicht ist jemand hier, der sich trotzdem gerade entschieden hat, und wir wollen diese Person ausgesprochen im Gebet darin begleiten. Und ich bete vor und wir können dann nachbeten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du einen guten Plan hast. Danke, dass du mich rufst. Ich bin heute hier. Ich habe von dir gehört. Es hat mein Herz erreicht. Und ich entscheide mich jetzt, dich in mein Leben einzuladen, dich in meinem Herzen zu haben. Komm du in mein Leben. Sprich lauter. Lass mich leiser werden. Ich will dich hören. Ich lade dich ein in jeden Bereich meines Lebens. Ich lade dich ein in jeden Schmerz, in jedes Leid und auch in jede Freude. Von nun an bin ich dein Kind und du bist mein Vater.